SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Trotz solcher Kritik im Nationalrat:
Es ist eine Verankerung eines Privilegs für eine Branche.
Die Tourismusbranche setzt sich durch. Der Mehrwertsteuersatz für Schweizer Hoteliers bleibt bei tieferen 3,8%. Flanieren ohne zu kaufen. Schweizer Einkaufszentren haben zwar mehr Kundschaft, machen aber weniger Gewinn. Strategiewechsel bei Marine Le Pen. Die Kandidatin des Front National gebe das Rennen bereits verloren. Das zeige das gestrige Fernsehduell, kommentiert unser Korrespondent. Und der Verteidiger der Mörder, Prostituierten und des mutmaßlichen Schweizer Spions, Valentin Landmann.
Vor diesen Leuten habe ich keine Angst. Und es graust mir nicht, es graust mir zum Teil vor den Taten. Darüber kann ich aber mit den Leuten reden. Und es geht darum, den Menschen zu verteidigen.
Valentin Landmanns Biografie wird heute veröffentlicht. Wir sprechen mit dem bekannten Zürcher Rechtsanwalt im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Damian Rast. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Hotels sollen auch in Zukunft weniger Mehrwertsteuer zahlen müssen als andere Betriebe, nämlich 3,8%. Der Nationalrat hat knapp mit 92 zu 89 Stimmen beschlossen, diesen Sondersatz dauerhaft ins Gesetz zu schreiben. Bisher galt der tiefere Mehrwertsteuersatz nur befristet. Er war 1996 eingeführt und auf 5 Jahre beschränkt worden. Das Parlament hat den Sondersatz seither jedoch schon 5-mal verlängert. Nun sei es Zeit für eine unbefristete Lösung, hieß es von den Befürwortern der Speziallösung im Nationalrat. Die Vorlage geht nun an den Ständerat. Der Nationalrat will dem Bundesrat zudem Sparvorgaben machen. Der Bund soll vor allem in jenen Bereichen sparen, die stark gewachsen sind, so etwa bei der Bildung. Eher solle auf bestimmte Aufgaben ganz verzichtet werden, als dass überall ein wenig gespart werde. Der Nationalrat hat eine entsprechende Motion seiner Finanzkommission angenommen. Heute müssten stets Bereiche wie die Landwirtschaft oder die Armee Sparbeiträge leisten, meinten die Befürworter. Schweizer Einkaufszentren haben im letzten Jahr weniger Umsatz gemacht, trotz mehr Besuchern. Der Gesamtumsatz sei verglichen mit dem Vorjahr um 1,9% zurückgegangen, teilt das Marktforschungsunternehmen GfK mit. Zugesetzt hätten den Einkaufszentren vor allem das Online-Shopping, der Einkaufstourismus im Ausland und der Preiszerfall. Gleichzeitig hätten die Einkaufszentren aber mehr Besucher verzeichnet, 0,8% gegenüber 2015. Bei medizinischen Notfällen sollen Einwohner des Kantons Zürich ab dem nächsten Jahr eine einheitliche Notrufnummer kontaktieren. Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat entsprechende Gesetzesänderungen in die Vernehmlassung gegeben. Demnach wird ab 1. Januar 2018 eine einzige Stelle die Anrufe entgegennehmen und an Ärzte, Zahnärzte oder Apotheker weiterleiten, welche Notfalldienst haben. Für die Rettungsdienste wird es aber weiterhin eine separate Nummer geben. Veränderungen in der Gesellschaft hätten zu der Umstellung geführt. So hätten etwa immer mehr Personen keinen Hausarzt mehr. Der als Schlechter von Kabul bekannte ehemalige Kriegsherr Gulbuddin Hekmatyar ist nach rund 20 Jahren in die afghanische Hauptstadt zurückgekehrt. Begleitet wurde er laut Medienberichten von einem bewaffneten Konvoi. Später soll Hekmatyar, der eine große Rebellengruppe leitet, mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani zusammentreffen. Im September hatten Hekmatyar und die afghanische Regierung einen Friedensvertrag unterzeichnet. Hekmatyar kämpfte in den 1980er Jahren gegen die Sowjetunion und wurde dabei von Saudi-Arabien und den USA finanziell unterstützt. Später, während des Bürgerkriegs in den 90er Jahren, wurde er für den Tod tausender Zivilisten verantwortlich gemacht. Am Samstag rief er die Taliban und andere Aufständische dazu auf, ihren Krieg gegen die afghanische Regierung zu beenden. In Mittel- und Südosteuropa sitzen nach Angaben der UNO rund 75.000 Flüchtlinge und Migranten fest. Sie warteten in Griechenland, Bulgarien, Ungarn oder auf dem Westbalkan seit Monaten oder gar Jahren darauf, mit ihren Familienangehörigen vereint zu werden. Besonders schlimm sei die Situation für knapp 25.000 Kinder, schreibt das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF. Der Prozess der Familienzusammenführungen sei langsam und das Ergebnis oft ungewiss. Das könne gerade bei Minderjährigen zu emotionalen Problemen und Angstzuständen führen. Ein Sandsturm hat in weiten Teilen Nordchinas zu hoher Luftverschmutzung und einem düsteren Himmel geführt. Menschen sollten sich deshalb momentan möglichst nicht draußen aufhalten, warnen die Behörden. Auf Bildern aus der Hauptstadt Peking sind die Häuser fast nicht zu erkennen. So schlecht ist die Sicht. Der Sandsturm wirbelte viel Dreck auf. Der Luftqualitätsindex liegt bei 500 Mikrogramm Schmutz pro Kubikmeter. 20 Mal so hoch wie der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation. Der Fußballclub St. Gallen trennt sich von seinem Trainer Joe Zinnbauer. Nachfolger wird der frühere St. Gallen-Spieler Giorgio Contini, der vor 2 Monaten in Vaduz als Trainer entlassen wurde. Das Wetter. Heute gibt es im Norden und Süden ein wechselhaftes Gemisch aus vielen Wolken, da und dort Regengüssen und lokal auch Blitz und Donner. Dazwischen ist es teils trocken mit wenig Sonne bei 12 bis 16 Grad. Morgen scheint spätestens am Nachmittag überall meist die Sonne bei warmen 20 Grad.
Wer ein Hotel in der Schweiz betreibt, dürfte heute aufatmen. Der Nationalrat will das Übernachten in der Schweiz dauerhaft verbilligen, mit einem tieferen Mehrwertsteuersatz von 3,8% statt der allgemeinen 8%. Diesen Entscheid hat der Nationalrat am Morgen gefällt, ganz im Sinn der Hotellerie. Aus dem Bundeshaus, Kudin Vinzenz.
Braucht der Tourismus wirklich eine Spezialbehandlung bei der Mehrwertsteuer? Seit Jahren muss das Parlament diese Frage immer wieder diskutieren, seit Mitte der 90er Jahre die Mehrwertsteuer eingeführt wurde. Schon damals lobbyierten die Touristiker und Tourismuskantone für den Mehrwertsteuerrabatt. Das Hauptargument damals: vorübergehende Wirtschaftskrise. Und sie holten einen vorübergehenden provisorischen Sondersatz heraus. Seither hatten sie alle paar Jahre Erfolg. Der Sondersatz blieb. Nur blieb auch die Situation der Hotels gerade in den Bergregionen prekär. Jüngst verschärft durch die Frankenstärke. Darum brauche es jetzt eine definitive Lösung, sagte im Namen der ganzen SVP Magdalena Martullo, als Zürcherin für den Tourismuskanton Graubünden gewählt.
Nach 20 Jahren und 5 Verlängerungen sollte es nun wirklich an der Zeit sein, diesen Sondersatz auch nachhaltig und unbeschränkt zu verankern.
Die Branche brauche Planungssicherheit, sagten jene, die für diesen definitiven Rabatt waren, alle paar Jahre sich rechtfertigen, Angst haben, die Preise erhöhen zu müssen. Das bremse auch mögliche Investoren, sagte der Bündner BDP-Nationalrat Duri Campbell.
Tourismus hat so oder so schon Mühe, Geld zu bekommen. Und wenn wir diese Sicherheit nur alle 5 Jahre wiederum diskutieren müssen, so ist es für die Geldgeber eine nicht gute Prognose.
Ein Ja zu diesem definitiven Sondersatz wäre ein Akt des Vertrauens in die Branche, doppelte Dominique de Beaumont für die CVP nach, als Präsident des Schweizerischen Tourismusverbandes auch Interessenvertreter.
C'est dans ce sens-là que je vous demande de soutenir cette minorité comme un acte de confiance et un acte économique en faveur d'une branche essentielle de notre pays.
Denn die Tourismusbranche sei ganz wichtig für das Land. Das bestritt zwar niemand im Rat, aber jetzt den Übernachtungssondersatz definitiv einzuführen, ging dann doch vielen zu weit. Vorab waren es Linke und Grüne, die, wie es sonst eher Bürgerliche tun, vor falschen Subventionen warnten. Zum Beispiel Priska Biraheimo von der SP.
Mit diesem Sondersatz wird eine einzelne Branche bevorzugt und nach dem Gießkannenprinzip profitieren alle vom tieferen Satz, also auch bei beispielsweise der vielerorts erfolgreiche Städte- und Kongresstourismus.
Und Louis Schelbert von den Grünen bezweifelte stark, dass diese Art der Förderung den Hotels überhaupt etwas nützt. Auf ein Zimmer für 150 Franken mache der Rabatt etwa 6 Franken aus. Das bringe doch keine zusätzlichen Gäste. Diese Rabatte, folgerte er,
retten die roten Betriebe nicht. Dafür sind strukturelle und konzeptionelle Neuerungen erforderlich.
Die meisten Gegner des definitiven Satzes hätten mit einer neuen Verlängerung leben können, diesmal sogar um 10 Jahre. Aber die geschlossene CVP, die meisten SVP und einige FDP-Vertreter brachten eine knappe Mehrheit zustande und so soll aus der vorübergehenden Hilfe für eine Branche eine definitive werden. Und die Touristiker haben nach 20 Jahren Lobbying ihr Ziel erreicht, wenn auch der Ständerat dazu Ja sagt.
Neben Berichten aus Paris und Rom erwarten Sie hier im Rendezvous folgende Themen: das ukrainische Militär und die prorussischen Separatisten.
Beide Seiten halten sich nicht an die Vereinbarungen, beide Seiten halten sich nicht an die Waffenstillstandsvereinbarung und beide Seiten halten sich nicht daran, die schweren Waffen, die sie schon lange hätte abziehen müssen, abzuziehen.
Der Friedensvermittler der OSZE spricht Klartext und sagt auch, warum er doch Hoffnung hat auf Frieden in der Ostukraine. Wenn Ihr Flug Verspätung bekommt, weil Vögel ins Triebwerk fliegen, könnten Sie Schadenersatz verlangen, aber nur in einem ganz speziellen Fall. Und in Algerien wären Parlamentswahlen, doch kaum jemanden interessiert's. Brutal, aggressiv, destruktiv von Anfang bis zum Schluss. So kommentieren heute viele französische Medien das Fernsehduell zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron vor der Stichwahl um die Präsidentschaft am Sonntag. Marine Le Pen kommentiert ihren aggressiven Ton heute so.
Il a été sévère, il était nécessaire qu'il soit sévère, parce que, encore une fois, l'enjeu est fondamental.
Ja, der Ton sei ernst gewesen und das sei nötig gewesen, denn es gehe auch um viel. Man durfte erwarten, dass sich die Kandidaten nicht mit Handschuhen anfassen würden. Dennoch war es überraschend, wie konsequent sich Marine Le Pen jeder Debatte verweigerte und Macron ständig persönlich angriff. Vielleicht kann man darin das Eingeständnis erkennen, dass die Präsidentin des Front National die Wahl gar nicht gewinnen will. Der Kommentar unseres Frankreich-Korrespondenten Charles Lieper aus Paris.
Man hätte erwarten können, dass die Kandidatin des Front National ihrer Strategie Punkt für Punkt folgen würde, bis zum letzten Tag der Stichwahl um die französische Präsidentschaft. Seit Marine Le Pen das politische Erbe ihres Vaters angetreten hatte, war die Präsidentin des Front National bemüht, das schmuddelige Image ihrer Partei zu korrigieren, zu entteufeln. Sie öffnete sich thematisch, umwarb mit aller Kraft linke Wähler, Euro-Gegner und enttäuschte Bürger mit tiefen Einkommen, die Vergessenen der Republik, wie sie sie nannte. Bis anfangs dieser Woche folgte Le Pen dieser Linie. Erstmals überhaupt schloss sie mit einer anderen rechten Partei ein Bündnis. Große Teile der konservativen Wähler schienen gewillt, sie zu unterstützen. Eine bemerkenswerte Entwicklung in der französischen Politik. Nach dem gestrigen Fernsehduell, das diese Bezeichnung verdient, scheint alles anders. Marine Le Pen trat extrem auf, extrem aggressiv, extrem destruktiv, extrem unpräzise in der Sache, immer mit einem extrem zynischen Lachen im Gesicht. Entteufelung sieht anders aus. Diese Haltung ist eigentlich ein entlarvendes Eingeständnis für eine vorausgesagte Niederlage am Sonntag. Nichts ist mehr zu erkennen, das zeigen könnte, dass Marine Le Pen Präsidentin von Frankreich werden will. Ansonsten hätte sie Brücken schlagen müssen, Kompromisse suchen und werbend argumentieren sollen. Mit ihrer Rhetorik verrannte sie sich jedoch in der totalen Opposition. In dieser Rolle wollte der Vater Le Pen seine Partei ewig sehen. Die Tochter scheint sich dieser neuen alten Logik ihrer Partei nun doch wieder zu unterwerfen. Das tut sie vielleicht mit Blick auf die Parlamentswahlen im Juni. Der Front National darf damit rechnen, viele Parlamentarier in die Nationalversammlung zu entsenden. Sie werden eine Minderheit bleiben, aber für sich in Anspruch nehmen, die einzige wirkliche Opposition im Land zu sein, zu einer neuen Regierung unter Präsident Emmanuel Macron und zum Rest des politischen Systems von Frankreich. Der Ton im Fernsehen gestern war ein Vorgeschmack darauf, wie es morgen im französischen Parlament tönen dürfte, abschätzig und zynisch. Das lässt die Hoffnung sterben, dass in der französischen Politik eine kompromissbereite und reformorientierte Generation von Abgeordneten in Ruhe arbeiten kann. Das sind schlechte Vorzeichen für Millionen Arbeitslose, die auf eine wirtschaftliche Wende hoffen. Es sind aber gute Vorzeichen für den Front National von Marine Le Pen, der nur prosperieren kann, wenn alles schief läuft und er sich aus der Verantwortung schleichen kann.
Der Kommentar von Charles Lieper. SRF-Verkehrsinfo von 12.44 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wegen eines Pannenfahrzeugs Richtung Norden gesperrt. Schlagzeilen macht das Sterben in der Ostukraine kaum noch. Der Konflikt bekommt nur noch wenig Aufmerksamkeit von Politik und Medien. Dabei gehen die Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den Separatisten weiter. Und zwischen den Fronten versucht die Bevölkerung irgendwie zu überleben. Die Lage scheint aussichtslos, der Konflikt von der Weltöffentlichkeit vergessen. Wie arbeiten die Vermittler unter diesen Umständen und wie präsentiert sich aus ihrer Sicht die Lage zurzeit? Das fragte ich Alexander Hug, den stellvertretenden Leiter der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine.
Die Spezialbeobachtermission der OSZE stellt immer noch fest, dass beide Seiten sich nicht an die Minsker Vereinbarungen halten. Wir zählen jeden Tag noch Waffenstillstandsverletzungen in den Tausenden und sehen auch immer noch schwere Waffen an der Kontaktlinie, die schon lange hätten abgezogen werden müssen. Und diese Feindseligkeiten und dieses Weitergehen des Konflikts hat zur Folge, dass die Zivilbevölkerung immer noch sehr stark unter diesem Konflikt leidet.
Wie viel ist das Minsker Friedensabkommen unter diesen Umständen noch wert?
Die Minsker Vereinbarungen sind die einzige Plattform, aufgrund welcher man Gespräche führen kann. An diesen Sitzungen in Minsk nehmen alle Parteien, alle Seiten teil. Das ist die einzige Plattform, wo das geschehen kann. Und zurzeit ist das die einzige Lösung, die hier umgesetzt werden kann. Es liegt nun daran, an den Seiten hier politischen Willen vorzuheben und diese Abkommen auch umzusetzen.
Aber der Wille fehlt in dem Sinn.
Genau, das stimmt. Der Wille fehlt, dass diese Abkommen auch wirklich umgesetzt werden. Und es fehlt auch der Wille, dass diejenigen, die die Abkommen verletzen, zur Rechenschaft gezogen werden.
Ausgehandelt wurde das Abkommen ja vor 1,5 Jahren. So wie ich höre, hat man seither nicht mehr viele Fortschritte machen können.
Ja, das ist nicht ganz schwarz und weiß. Es ist sehr schwierig, die Absenz von Konflikt zu beweisen und die Absenz von Konflikt auf die Vereinbarung zurückzuführen. Es gab in der Tat einige sehr große Rückschritte seit den Abkommen. Es gab sehr große Gefechte, gerade nach den Abkommen. Es gab aber auch positive Schritte. Und eines der größten positiven Schritte ist, dass die Waffenstillstandsverletzungen, die noch viel größer waren vor den Abkommen, nun reduziert worden sind. Und man hat auch gesehen, dass einige der ganz schweren Waffen zurückgezogen wurden. Und somit kann man sagen, dass die Vereinbarungen zumindest es fertiggebracht haben, den Konflikt einzudämmen, aber noch nicht einzustellen.
Man bekommt hier den Eindruck, dass der Frieden im Osten der Ukraine zu einem Nebenschauplatz geworden ist, sowohl in der internationalen Politik wie auch in den Medien. Stimmt dieser Eindruck?
Die fast 500 Kilometer lange Kontaktlinie ist immer noch täglich betroffen von diesem Konflikt. Millionen von Zivilisten, die entlang dieser Kontaktlinie wohnen, sind direkt betroffen. Seit 1. Januar 2017 zum Beispiel haben wir über 160 zivile Opfer gezählt. Davon wurden 30 kamen um und über 130 verletzt. Das sind die Zahlen nur für dieses Jahr. Und die Waffenstillstandsverletzungen, die wir noch täglich zählen, machen deutlich, dass dieser Konflikt sich noch lange nicht beruhigt hat. Und es ist an der internationalen Gemeinschaft sicherzustellen, dass dieser Konflikt nun beendet wird, denn es ist nicht nur eine Gefahr für die Ukraine und die umgehenden Länder, sondern auch für Europa und die weitere Region.
Alexander Hug, vor knapp 2 Wochen gab es einen Toten und 2 Verletzte wegen einer Landmine bei Ihrer Arbeit. Wie hat sich die Arbeit der OSZE im Feld seither verändert?
Ja, es ist in der Tat so, seit dem Vorfall vom 23. April haben wir unsere Bewegungsfreiheit selbst eingeschränkt und zurzeit fahren unsere Patrouillen nur auf festem Grund, das heißt auf Asphalt oder betonierten Straßen, und das schränkt uns natürlich sehr ein. Wir können in die Dörfer nicht mehr reinfahren, in welchen es keine Asphaltstraßen hat. Wir haben den Seiten klar gemacht, dass diese Einschränkungen bleiben werden, solange, dass sie hier uns deutlich machen, dass sie willens sind, die Vereinbarung umzusetzen, inklusive der Vereinbarung, die seit 2014 steht, Minen wegzuräumen und keine neuen Minen zu legen.
Inwiefern sind Sie und Ihre Leute noch eine Hoffnung für die Zivilbevölkerung, die dort lebt?
Wir wissen, dass die Seiten in der Lage sind, hier die Kämpfe einzustellen. Wir haben das diverse Male gesehen und deshalb sind wir guter Hoffnung, dass, wenn sich die Seiten auf der politischen Seite einigen können, hier auch die Kämpfe einstellen können. Und es ist, wie ich schon erwähnt habe, eine rein Willenssache und das stimmt positiv. Es ist auch positiv, dass wir jeden Tag über 30.000 Ukrainer über diese Kontaktlinie schreiten sehen. Das ist in anderen Konflikten nicht der Fall. Es ist also in der Tat so, dass diese Kontaktlinie, diese quasi Grenze zwischen den beiden Gebieten in der Ukraine nicht in den Köpfen der Menschen sitzt, sondern nur als Realität vor Ort besteht. Und das gibt uns auch Hoffnung, denn die Zivilisten auf beiden Seiten der Kontaktlinie machen uns immer deutlich, dass sie sich als Ukrainer sehen. Und deshalb scheint eine Beendigung des Konfliktes nicht an der Zivilbevölkerung zu liegen, sondern nur an denjenigen, die die Entscheidungen treffen, die Konflikte weiterzuführen.
Sagt Alexander Hug, der stellvertretende Leiter der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine. Bewiesen ist nichts, aber der Vorwurf, der zurzeit die politische Debatte in Italien prägt, wiegt schwer. Libysche Menschenhändler sollen gezielt mit Hilfsorganisationen zusammenspannen, um die Flüchtlinge übers Mittelmeer zu bringen. Ein leitender Staatsanwalt aus Sizilien hat die Vermutung vor einigen Tagen geäußert und damit die Diskussion weiter angeheizt. Gestern hat er seinen Verdacht zwar präzisiert. Er denke nicht an die seit langem auf dem Mittelmeer tätigen Hilfsorganisationen, sondern an solche, die erst in jüngster Zeit entstanden sind. Dennoch fühlen sich auch etablierte Hilfswerke in einem Generalverdacht ausgesetzt. Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel weisen die Vorwürfe deshalb entschieden zurück. Aus Rom, Franco Battel.
Loris De Filippi, der Präsident der Ärzte ohne Grenzen Italiens, wird energisch, wenn er den Vorwurf zurückweist. Libysche Menschenhändler und einzelne Hilfsorganisationen im Mittelmeer würden kooperieren, sich Flüchtlinge sozusagen zuschanzen. Das sei ohne jegliche Beweise. In Tat und Wahrheit würden private Hilfsorganisationen eng mit staatlichen Rettungskräften zusammenarbeiten.
Nella stragrande maggioranza dei casi veniamo chiamati dal coordinamento di Roma per arrivare sul posto del soccorso.
In den weitaus meisten Fällen würden die Rettungsschiffe der Ärzte ohne Grenzen von Rom aus aufgeboten, von der Einsatzzentrale der Küstenwache. Dass sich in diese gut eingespielten Abläufe zwischen staatlichen und privaten Rettern Menschenschmuggler aus Libyen einschalten könnten, sei weder bewiesen noch wahrscheinlich.
Chiedo a chi fa delle indagini di usare prudenza e rispetto e riservo e attenzione.
Von den Justizbehörden, die die Vorwürfe abklären, forderte Filippi Vorsicht, Respekt und Zurückhaltung. Ohne jegliche Beweise auf Hilfsorganisationen zu zielen, bezeichnet De Filippi als vergognoso, als schändlich. Dass er keine Beweise hat, sondern nur einen Verdacht, räumt der ermittelte Staatsanwalt unterdessen selber ein. Für die Ärzte ohne Grenzen besteht das Hauptproblem im Mittelmeer darin, dass die europäischen Staaten, die EU, viel zu wenige Rettungsschiffe im Einsatz hätten, dass nach wie vor tausende Menschen ertrinken. Nur darum seien private Organisationen eingesprungen, obwohl das die Ärzte ohne Grenzen eigentlich gar nicht wollten.
Il nostro focus centrale è l'Africa, è il Middle East, sono i paesi.
Die Priorität der Ärzte ohne Grenzen liege woanders, in Afrika, im Nahen Osten. Dort wolle man einen Beitrag dafür leisten, dass Menschen gar nicht fliehen müssten. Derweil wird die politische Debatte über die Migration in Italien immer hitziger geführt. Exponenten der Protestbewegung Cinque Stelle sprachen von einem Taxidienst übers Mittelmeer. Wer so rede, sagt der Präsident der italienischen Ärzte ohne Grenzen, verstehe nichts vom Problem.
Rimano spesso disidratati, con delle ustioni chimiche.
Sie retteten Leute, die an Wassermangel litten, die sich in den Booten mit ausgelaufenem Benzin schwer verätzt hätten, die traumatisiert seien. Solche Menschen als Taxipassagiere zu bezeichnen, sei zynisch. Das Thema werde für den Stimmenfang instrumentalisiert. Marco Bertotto ist ebenfalls im Führungsteam der italienischen Ärzte ohne Grenzen. Man werde auf hoher See präsent bleiben, auch weil tausende Europäerinnen und Europäer für genau diesen Zweck Geld spendeten.
Sie credono inaccettabile che 5.000 persone in un anno, 12 persone al giorno nel 2016 muoiono nel Mediterraneo.
Die Spender, sagt Marco Bertotto, würden es inakzeptabel finden, dass allein im letzten Jahr 5.000 Menschen im Mittelmeer tranken, im Durchschnitt etwa 12 pro Tag. Knapp ein Drittel der Geretteten erreicht Italien übrigens auf einem privaten Rettungsschiff, Tendenz steigend. Derzeit sind im Mittelmeer 9 private Hilfsorganisationen präsent.
Wenn Vögel in Flugzeugturbinen geraten, kann das Flugzeug im schlimmsten Fall abstürzen. Was häufiger geschieht, die Piloten müssen landen, den Schaden begutachten und der Flug bekommt Verspätung, oft zum Ärger der Passagiere. Nun hat der Europäische Gerichtshof einen wichtigen Entscheid gefällt, wenn es zu solchen Verspätungen kommt. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Ein Flugzeug, das beim Starten oder Landen mit einem Vogel zusammenstößt, kommt fast täglich vor. Selbst in großer Höhe kann eine solche Kollision stattfinden. Nach einem solchen Vogelschlag muss das Flugzeug dann auf allfällige Schäden überprüft werden, was mitunter einige Stunden in Anspruch nehmen kann. Folglich verzögert sich der Abflug oder der Weiterflug erheblich. Je nach Dauer dieser Verspätung muss die Fluggesellschaft ihren Passagieren allerdings sogenannte Betreuungsleistungen erbringen, Mahlzeiten und Getränke anbieten oder die Kosten für ein Hotel übernehmen. Im Einzelfall kann sogar eine Ausgleichszahlung fällig werden. Diese Leistungen gewähren die Fluggastrechte in der EU, die auch für die Schweiz gelten. Allerdings sind die Fluggesellschaften von einer solchen Zahlung befreit, wenn ein außergewöhnlicher Umstand zur Verspätung geführt hat, der sich nicht vermeiden ließ. Eine Kollision mit einem Vogel ist ein solch außergewöhnlicher Umstand, wie der Europäische Gerichtshof nun in seinem Urteil festhält. Für die Passagiere heißt das, wenn ein Flugzeug aufgrund eines Vogelschlags große Verspätung hat, können sie grundsätzlich nicht auf eine Ausgleichszahlung pochen. Damit schafft das Urteil Klarheit für die Fluggesellschaften und die Passagiere. Gleichzeitig lässt der Entscheid für die Reisenden eine kleine Hintertüre offen, nämlich dann, wenn sie nachweisen können, dass die Fluggesellschaft nicht alles getan hat, um die Verspätung so kurz wie möglich zu halten. In der Praxis dürfte es für Reisende allerdings ein schwieriges Unterfangen sein, einen solchen Nachweis zu erbringen.
Matthias Heim. Sie hören Rendezvous, es ist 1:04. Algerien wählt heute ein neues Parlament, aber fast niemanden interessiert das.
J'ai pas confiance aux candidats. C'est des candidats qui n'ont jamais été là pour le peuple.
Sie traue den Politikern nicht, sie hätten sich nicht für die Bevölkerung eingesetzt, sagt diese Frau in Algier. Das jetzige Parlament habe zu wenig gemacht für das Volk seit dem arabischen Frühling. Frage an unseren Maghreb-Kenner Daniel Voll, stimmt das?
Ich denke, dass diese Frau tatsächlich kein Einzelfall ist, denn die Unzufriedenheit im Land ist groß, der Wirtschaft geht es schlechter als vor einigen Jahren und das zeigt sich vor allem seit Anfang Jahr, gibt es im ganzen Land sehr viele Demonstrationen und der Staatsapparat greift hier massiv durch. Zum Beispiel gibt es sehr viel mehr willkürliche Festnahmen und Polizeigewalt als noch vor einigen Jahren.
Das Volk protestiert ja unter anderem deswegen, weil die Preise für Lebensmittel gestiegen sind. Was ist denn der Grund für diese Teuerungen?
Der Grund ist die einseitige Ausrichtung der algerischen Wirtschaft, die ganz abhängig ist vom Export von Öl und Gas. Das heißt, Algerien spürt nun den Zerfall des Ölpreises mit voller Wucht, weil gleichzeitig das Land sehr abhängig ist von Importen, werden eben diese Importe sehr viel teurer. Der algerische Dinar hat massiven Wert verloren, ungefähr 20%. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Preise nieder. Kommt dazu, dass Algerien nun, weil es Budgetprobleme hat, auch gezwungen ist, die Steuern zu erhöhen. 2% mehr Mehrwertsteuer auf Anfang Jahr. Das heißt, die Preise sind nochmals gestiegen und das prägt natürlich den Unmut in der Bevölkerung ganz klar.
Offiziell liegt die Arbeitslosigkeit im Land etwa bei 12% und vor allem die Arbeitslosigkeit bei den Jungen steigt. Was ist denn da der Grund?
Diese Arbeitslosigkeit bei Jungen war schon in guten Zeiten groß. Die Regierung hat versucht, auch immer durch Subventionen, die Jungen eigentlich bei Laune zu halten. Man hat zum Beispiel großzügige Subventionsprogramme lanciert, um junge Unternehmer zu fördern. Und es ging nur darum, Junge eigentlich zufriedenzustellen. Dieses Geld hat der Staat noch nicht mehr und er muss diese Förderprogramme kappen. Das frustriert natürlich die Jungen ganz klar.
Welche Folgen hatten das für die Gesellschaft insgesamt?
Die Unzufriedenheit bei den Jungen steigt, weil viele von ihnen haben studiert, haben nun keine Perspektive mehr. Das ist auch ein Grund, dass viele weg wollen aus Algerien, ganz einfach.
Bei diesen Parlamentswahlen, die ja jetzt heute durchgeführt werden, gibt es denn da jemanden, der die nötigen Reformen durchführen würde?
Kaum. Denn Algerien hat ein starkes Präsidialsystem. Das Parlament kann also relativ wenig ausrichten. Es ist eigentlich vor allem dazu da, dass es die Vorschläge der Regierung abnickt. Das hat sich zum Beispiel gezeigt, als vor einem Jahr der Präsident eine neue Verfassung vorgeschlagen hat, die ist im Parlament ohne Diskussion einfach abgenickt worden. Kommt dazu, dass der algerische Machtapparat auch nicht transparent ist. Man weiß eigentlich gar nicht, wer regiert. Präsident Bouteflika ist seit Jahren krank. Ob er überhaupt noch regieren kann, das ist die große Frage, die sich sehr viele Leute stellen. Die Frage ist, wer im Hintergrund die Fäden zieht. Ist es das Militär, ist es der Geheimdienst, sind es rivalisierende Gruppen oder ist es eine Gruppe aus dem Umfeld des Präsidenten? Das weiß man gar nicht so genau.
Wie lange bleibt denn das Land unter diesen Prämissen stabil?
Das ist die große Frage und viele fürchten, dass Algerien bereits jetzt eigentlich sehr instabil ist, dass es nicht mehr sehr viel braucht, bis eben wie vor 20 Jahren wieder eine große Unruhe ausbricht. Große Frage.
Danke, Daniel Voll. Punkt 1, Zeit fürs Tagesgespräch mit Rechtsanwalt Valentin Landsmann. Seine Klientenliste liest sich wie in einem Thriller. Hells Angels, Zuhälter, Mörder, Links- und Rechtsextreme und aktuell ein mutmaßlicher Schweizer Spion. Valentin Landsmann ist jetzt Gast von Susan Brunner auf SRF 1 und SRF 4 News nach den Schlagzeilen mit Damian Rast.
Hotels sollen auch in Zukunft weniger Mehrwertsteuer bezahlen müssen als andere Betriebe, nämlich 3,8%. Der Nationalrat will diesen Sondersatz dauerhaft ins Gesetz schreiben. Bisher gilt der tiefere Mehrwertsteuersatz nur befristet. Nun geht das Geschäft in den Ständerat. Schweizer Einkaufszentren haben im letzten Jahr weniger Umsatz gemacht, trotz mehr Besuchern. Der Gesamtumsatz sei verglichen mit dem Vorjahr um 1,9% zurückgegangen, teilt das Marktforschungsunternehmen GfK mit. Grund ist unter anderem das Online-Shopping. Der als Schlächter von Kabul bekannte ehemalige Kriegsherr Gulbuddin Hekmatyar ist nach rund 20 Jahren in die afghanische Hauptstadt zurückgekehrt. Dies nachdem er im September einen Friedensvertrag mit der Regierung unterzeichnet hatte. Hekmatyar soll noch heute den afghanischen Präsidenten treffen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.